Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner Folge 33 Ninas Magie. Und heute geht es um eine heilige Hexe und Märchenfigur. Ja, ich bin heute auswärts unterwegs mit meinem Podcast, denn ich nehme nicht von daheim in Mannheim auf, an meinem Schreibtisch, sondern ich bin ganz weit im Osten, an der Grenze Deutschland, Polen, Tschechien, im Dreiländereck, in Zittau, beziehungsweise sogar etwas oberhalb von Zittau, in Berzdorf-Hörnitz, im Schlosshotel Althörnitz. Da bin ich jetzt diese Woche, um den Gästen ein wenig Wellness, Entspannung, Achtsamkeit und ätherische Öle näher zu bringen und mache da Gästeprogramme. Heute hatte ich zum Beispiel auch schon Aromaölanwendungen, so Einzelanwendungen. Kann man sich dann ganz wunderbar entspannen lassen und die ätherischen Öle werden dann auf den Rücken aufgetragen und dann so ganz wunderbar mit sanften Berührungen auf dem Rücken verteilt. Also ihr seht, ich bin voll im Entspannungsmodus und freue mich natürlich auch, dass ich das hier für die Gäste ein paar Tage lang anbieten kann in dem sogenannten Natur- und Achtsamkeitsretreat. Und morgen halte ich dann auch noch einen Vortrag und ich mache Naturentspannung im Schlosspark und auf den Wiesen außenrum und natürlich auch Waldbaden und hoffe, dass das Wetter stabil bleibt. Denn es ist ein bisschen unruhig angesagt mit Gewitterneigung und eventuell auch Regen. Aber ich schau mal, ich habe auch Indoor-Programme. Und da ich jetzt für den 1. September noch keinen Podcast aufgenommen hatte, nehme ich das hier einfach auf. Es ist jetzt Abend und ich habe meinen ganzen Tag hier im Hotel und Outdoor verbracht oder wie gesagt im Spa bei Wellness-Anwendungen, habe jetzt noch ein veganes Abendessen bekommen, das sehr lecker war. Und jetzt sitze ich hier ruhig in meinem auch sehr ruhigen Hotelzimmer mit Blick ins Grüne und da werdet ihr jetzt ein wenig mehr erfahren über eine Heilige, die auch am 1. September Gedenktag hat, Namenstag, was auch immer. Und dieser 1. September ist ja dann, wenn die Folge 33 frisch erscheint, dann ist tatsächlich, ihr Lieben, schon wieder September. Der August ist dann vorbei und bald naht der Herbst. Und die Heilige, um die es heute geht, ist die heilige Verena, die wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, circa 260 nach Christus geboren wurde und 320 oder nach anderen Quellen auch erst 344 nach Christus gestorben sein soll. Natürlich ist es schon so, so lange her, da weiß man logischerweise nicht so die genauen Daten, aber sie hat wohl gelebt und wurde in Theben am Nil in Ägypten geboren und gehört so ein bisschen auch zu dem Dunstkreis des heiligen Mauritius und der Thebäischen Legion. Da hatte ich übrigens auch schon mal einen Podcast dazu, aber ich habe jetzt leider nicht die Folgennummer parat. Schaut einfach selber, es muss jetzt auch schon ein bisschen her sein. Ich kann mich aber ganz genau daran erinnern, dass ich diesen heiligen Mauritius in meinem Podcast hatte, denn das ist dieser Mauritius, der dunkelhäutige afrikanische Heilige, der auch mit dunkler Haut noch abgebildet wird und von dem auch das Wort Moor abstammt, dass er jetzt nicht mehr so genannt werden darf. Aber in diesem Zusammenhang sage ich es natürlich noch, weil es eben mit dem heiligen Mauritius, Maurice, Moor in Verbindung ist. Und deswegen sind zum Beispiel diese ganzen Straßen oder Apothekennamen dann tatsächlich nach diesem Mauritius benannt, die jetzt aber natürlich dann alle auf der Liste stehen, dass man sie vielleicht umbenennt. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber wie gesagt, Verena gehört in diesen Dunstkreis des heiligen Mauritius und dieser thebäischen Legion. Und sie kommt nämlich mit dieser thebäischen Legion des heiligen Mauritius bis nach Mailand, weil sie wahrscheinlich, so vermutet man, eine Verlobte eines Soldaten aus dieser Legion war, nämlich Viktor. Und diese Legion hat dann leider den Märtyrertod gefunden. Und sie hat danach, dann, nachdem diese Legion dann verstorben war, alle begraben und ist dann alleine weitergereist in die Schweiz. Wahrscheinlich war das damals noch nicht die Schweiz, keine Ahnung, aber was heute Schweiz wäre, Solothurn. Also sie ist dann in Solothurn und hat dort in der Verena-Schlucht, die natürlich erst im Nachhinein nach ihr benannt wurde, logisch, in einer Schlucht also, die dann später Verena-Schlucht auch nach ihr genannt wurde, wohnt sie dort als Eremitin in einer Klause. Aber nach und nach schart sie dann andere junge Frauen um sich und macht dann so einen schönen Frauenkreis und sie leben dort zusammen in wie einer Kommune, eine christliche Kommune. Sie sind alle Christen und sie leben autark. Das bedeutet, sie können sich wirtschaftlich selber über Wasser halten, indem sie zum Beispiel ihre Handarbeiten verkaufen. Also eine autarke, christlich, rein weibliche Kommune. Lauter junge Frauen. Und was diese Frauen auch besitzen, vor allen Dingen die Verena, die Heilkräfte, beziehungsweise eher Heilwissen, würde ich interpretieren. Denn sie hat dieses Wissen um Heilkräuter und wie sie den Menschen Heilung bringen kann durch Pflanzen, Kräuter und die Anwendungen, also eigentlich so eine Art Phytotherapeutin. Sie heilt Blinde und Besessene, wie es heißt. Wohl besessen kann alles Mögliche bedeuten. Und vielleicht hat sie auch dieses Wissen dann an diese anderen Frauen auch weitergegeben. Und deswegen habe ich auch, wenn ihr zugehört habt oder auch den Titel des Podcasts gelesen habt, dann seht ihr ja, ich habe es auch benannt, heilige Hexe Märchenfigur. Denn damals im 3. Jahrhundert und 4. Jahrhundert, als sie gelebt hat, da war das noch nicht so, dass diese als Hexe bezeichnet wurde. Was aber im Nachhinein, wenn wir mal drauf schauen, später dann die Frauen, die Kräuterwissen angewandt haben zur Heilung von Menschen, die wurden ja durchaus als Hexe bezeichnet. Über Hexen habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Hört da auch gerne rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, und es war natürlich auch noch eine Zeit vor diesen Klöstergründungen und den Klöstern überhaupt. Dieser Begriff Kloster, den gab es noch nicht. Es gab auch noch keine Ordensgemeinschaften im heutigen Sinne, wie wir das verstehen. Aber Verena hat wohl mit diesen jungen christlichen Frauen, die dann alle zusammen gelebt haben, gearbeitet haben, sich selbst das Leben erwirtschaftet haben, sich um Kranke und Bedürftige gekümmert haben, auch mit Hilfe von Heilpflanzen. Das hört sich schon sehr stark nach so Nonnenkloster an, die so einen Kräutergarten haben und die Menschen dann aufnehmen und versorgen gesundheitlich. Aber wir befinden uns ja noch super früh, nämlich im 3. und 4. Jahrhundert. Und die erste Klostergründung war nachweislich laut Quellen erst 529 durch Benedikt in Monte Cassino. Also das ist dann der Ursprung dieser ganzen Klöster Monte Cassino, der Benedikt, den kennen wir auch, ne? Benediktinerorden, der ist ja heute noch bekannt. Und da war das eben in Solothurn damals mit der Verena auch so eine Art frühe Nonnenklöstergemeinschaft, ohne dass sie das so genannt haben. Dieser damalige dort lebende zuständige Landpfleger, der hat dann allerdings irgendwann Verena gefangen genommen. In diesen ganz frühen Jahrhunderten, da war das Christentum noch nicht ganz so etabliert. Da war auch durchaus noch eine römische Herrschaft oder andere Herrschaft, die auch noch nicht das Christentum als Staatsreligion hatten und die Christen schon noch in diesen frühen Jahrhunderten Verfolgung erlebt haben. Und ein Landpfleger übrigens, habe ich auch mal nachgeschlagen, weil ich so, was ist bitteschön ein Landpfleger? Das ist so eine Art Statthalter, ein Verwaltungsbeamter, der einfach eine Provinz verwaltet und vor allen Dingen die Judikative und Exekutive, also Rechtsprechung und auch Verurteilung, unter sich hat. Und der hat dann irgendwann Verena gefangen genommen, weil er gesagt hat, das ist eine Christin, die muss jetzt festgesetzt werden. Und dann ist es passiert, dann wurde dieser Landpfleger krank. Und Verena durfte dann auch ihre Heilkräfte an ihm ausprobieren und er wurde tatsächlich wieder gesund. Und er hat ihr das tatsächlich angemessen, dann auch wertschätzend anerkannt, ja, und hat sie dann freigelassen. Allerdings hat er sie dann verbannt und hat gesagt, okay, ich lasse dich frei, aber du musst auch solo touren und deine Gemeinschaft verlassen. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie ist dann weitergewandert, alleine und nach Zurzach gekommen. Und dort, in der heutigen Schweiz, in Zurzach, wird sie heute auch noch als Heilige groß verehrt. Dort wurde Verena in diesem Ort dann auch eine Schaffnerin eines Priesters. Und nein, Schaffnerin ist nicht das, was du vielleicht jetzt heute denkst, so Zugbegleiter, Fahrkartenentwerter, Ticketkontrolleur, Zugchauffeur. Nee, das war natürlich in den frühen Jahrhunderten noch nicht der Fall. Es kommt wohl dieser Begriff aus dem Mittelhochdeutschen und Schaffenare, ist wohl sowas wie eine Verwalterin, Haushälterin, ein Haushaltsvorstand. Und Verena hat somit eigentlich den Haushalt geschmissen von diesem Priester. Also sie war die Verwalterin seines Hauses. Und dann ist es passiert. Verena hat natürlich den Armen geholfen und aus dem Haushalt, den sie ja verwaltet hat, hat sie heimlich was mitgenommen aus der Küche, Wein und Brot und hat es den Armen gebracht. Und das kam dann raus und dann wurde sie erwischt und dann hieß es hier, Tasche auf, wir wollen jetzt mal kontrollieren, was du da so nach draußen schleppst. Und dann wurde ein Wunder, der Wein zu Wasser. Und Wasser anscheinend war okay, weil das war da nicht so schlimm, nach dem Motto, Wasser kannst du den Armen bringen, aber nicht den Wein. Und es gab dann wohl noch eine Intrige. Ihr Chef, der Priester, der hatte einen Ring, natürlich so einen Priesterring, einen wertvollen Ring, das wertvollste, der wertvollste Ring, den er besaß. Und den wollte er aber in der Fastenzeit nicht tragen, weil er in der Fastenzeit dann eher so ganz schlicht und eben keinen großartigen Schmuck tragen wollte in dieser Fasten-Passionszeit. Und Verena sollte dann als Verwalterin auf diesen Ring aufpassen und ihn verwahren bis nach der Fastenzeit. Aber ein Diener hat diesen Ring gestohlen, hat aber dann Angst gekriegt und hat diesen Ring dann in den Rhein geworfen. Und jetzt wird es ein bisschen märchenhaft. Jetzt kommen wir zu den märchenhaften Zügen und ein Fischer fischt bald darauf einen großen Fisch und bringt ihn in den Haushalt dieses Priesters. Und Verena nimmt diesen Fisch entgegen, nimmt ihn aus und findet, oh Wunder, den verlorenen, gestohlenen Ring in den Eingeweiden des Fisches. Und jetzt kommen wir von der Heilkundigen ganz schnell zur märchenhaften Verena, zu einem märchenhaften Leben, denn der Ring, der sich in Tieren, besonders gerne Wassertieren wie Fischen oder auch Enten findet, ist ein Märchenmotiv. Es gibt unzählige Motive, die dieses Ring, Fisch, Tier, auch immer Motiv enthalten. Also Verena wird jetzt auch noch zu einer Märchenfigur, zu einer Art Märchenprinzessin. Ihr seht schon, diese heiligen Legenden werden ausgeschmückt mit Volksmärchen, mit Geschichten, mit abenteuerlichen Wendungen und daraus werden dann diese Wundergeschichten der Heiligen. Und zum Beispiel in den Märchen der Gebrüder Grimm, wen wundert's, gibt es natürlich auch sowas. Da gibt es zum Beispiel das Märchen Die weiße Schlange, in dem ein Diener beschuldigt wird, den Ring der Königin gestohlen zu haben. Aber der Diener, der ja beschuldigt wird, der hat vorher vom Fleisch der weißen Schlange gegessen. Das ist eine andere Geschichte, anderes Märchen, erzähle ich euch vielleicht auch mal. Schreibt mir doch einfach, ob ihr mal das Märchen Die weiße Schlange hören wollt von mir. Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass dieser Diener, weil er vom Fleisch der weißen Schlange gegessen hat, die Tiersprache versteht. Und deswegen hört er auch eine Ente sprechen, die sich beklagt, dass sie einen Ring verschluckt hat. Der ist wahrscheinlich in den Wassergraben der Burg gefallen, wo die Königin den vielleicht da irgendwie verloren hat. Und leider war das auch dann das Ende der Ente, denn der Diener hört das natürlich und sagt, aha, schlachtet diese Ente, lieber Koch. Und dann kommt der Ring, oh Wunder, zum Vorschein. Und auch im weiteren Verlauf dieses Märchens holen Fische einen Ring aus dem Wasser. Also nicht ganz so, dass die Fische geschlachtet werden müssen, sondern die holen den einfach so aus dem Wasser mit Hilfe einer Muschel. Also ihr seht Ring, Fisch, Ente, was auch immer. Und es gibt auch dieses Volkslied, bald grasig am Neckar, bald grasig am Rhein, wo ich ja irgendwie stark vermute, dass das ein Mannheimer Volkslied ist, weil Mannheim liegt am Neckar und am Rhein. Und es heißt ja bald grasig am Neckar, bald grasig am Rhein. Es ist übrigens nicht das Liebeslied eines Schafes, ich grase am Neckar, sondern es ist das Lied einer Frau, die am Neckar Gras schneidet, also so eine Art Schnitterin. Und die hat eine Sichel und dann schneidet die das Gras und die wirft den einen Ring, also ihren Ring vom Finger, wirft sie voller Sehnsucht nach ihrem Liebsten in den Neckar und dann wird im Lied auch wirklich beschrieben, dass dann der Neckar mit dem Ring in den Rhein fließt und der Rhein fließt dann weiter zum Meer und dort findet dann auch dieser Ring ein Ende in einem Fisch oder umgekehrt und dieser Fisch wird dann natürlich, wo Wunder, geangelt und dem König zum Essen vorgesetzt und dann an der Tafel wird dann dieser Fisch aufgeschnitten und dann kommt der Ring dieser Schnitterin zum Vorschein, und ihr Liebster sitzt an des Königs Tafel, sieht diesen Ring und sagt: O je, meine Liebste, ich vermisse dich, ich komme zu dir, und kein Weg ist zu weit, bringt der Liebste den Ring zurück zu seiner Frau, zu seiner Schnitterin. Also hier auch wieder eindeutig der Fisch, der den Ring verschluckt und dann an eine Tafel, an einen Tisch serviert wird, und dann kommt dieser Ring zum Vorschein. Ihr seht schon viele Motive. Und es gibt auch der Ring des Polykrates von Friedrich Schiller. Ich musste das mal in der Schule auswendig lernen. Also ich kann es nicht mehr auswendig. Keine Angst, ich werde es jetzt hier auch nicht vortragen, aber das ist so eine Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse, Mittelstufe, Unterstufe. Auf jeden Fall musste ich mal das ganze Ding, das hat ja schon so ein paar Strophen, also diese Ballade von Schiller, der Ring des Polykrates. Und es ist ja auch schon der Ring im Titel. Und das spielt im alten Griechenland mit den Göttern. Und der König, der hat so viel Glück, dass er Angst hat, das Aufsehen der Götter zu erregen. Weil es war nicht gut im alten Griechenland, wenn man so viel Glück hatte, dann wurden die Götter neidisch und dann hat sich das Glück gewendet. Das Rad der Fortuna hat sich dann gedreht. Und weil dieser König Polykrates so viel Angst hat, dass er eben den Neid erregt der Götter und in die Ungnade fällt, opfert er den Erinnen seinen wertvollsten Ring. Er wirft ihn ins Meer und der Ring taucht aber wieder auf in den Innereien eines Fisches auf seinem Tisch. Dum, dum, dum. Opfer abgelehnt. Das Ende der Ballade bleibt offen, aber wir können uns alle denken, wie das dann im alten Griechenland ausgegangen ist. Naja, zurück zu Verena. Sie darf dann, nachdem der Ring auch wieder gefunden wurde, glücklicherweise in einer Zelle leben, wo sie dann bis zu ihrem Tod mit heilendem Wasser aus einer Quelle Kranke wäscht und sie heilt. Und wenn ihr jetzt denkt, sie muss in einer Zelle leben, ist sie jetzt gefangen oder was ist jetzt hier los? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sogenannte, was man später auch Klosterzelle, Einsiedlerzelle. Und dass sie dann auch das als eine Art Ehre betrachtet, weil sie hat ja vorher auch schon als Heilerin und Eremitin gelebt, dass sie jetzt nicht mehr für diesen Priester arbeiten muss, sondern dass sie jetzt ihrer Berufung nachgehen kann. Und ihre Berufung ist eben das Heilen. War es ja schon immer, haben wir ja gesehen, so ihr ganzer Lebensweg. Seit sie dann da bis nach Europa, Mailand gekommen ist, mit ihrem damaligen Verlobten, der ja dann gestorben ist, bis jetzt war es ja, hat sich durchzogen auch von Heilen und im Glauben leben und für die Menschen da sein. Und es war ihre Berufung jetzt, in dieser Zelle zu leben. So eine Art, vielleicht auch ein kleines Häuschen darf man sich da vorstellen, wo dann die Menschen zu ihr kamen und sich von ihr haben heilen lassen. Und das heilende Wasser, vielleicht war es ja auch so eine Art Thermalquelle, Heilquelle. Und sie wäscht vor allen Dingen den Kranken den Kopf und kämmt sie und salbt sie mit Kräutern und Salben. Und das hört sich, wie gesagt, wunderbar nach Heilwissen, Pflanzenwissen an, Salbenherstellung und auch einfach die Menschen reinigen von Schmutz oder vielleicht auch kleinen Krabbeltierchen und was die Menschen halt so damals krank gemacht hat. Und wenn sie dann die schon einfach gekämmt und gesalbt hat, hat aber natürlich auch was sehr stark Christliches mit dem Hauptsalben und Ölen und ja, so im Kopf, wie es hier heißt, das Haupt. Das ist schon sehr wie auch mit Jesus assoziiert. Wurde dann später aber auch Könige ja auch selber gesalbt und geölt wurden und dadurch auch diese Heilung im christlichen oder auch im ganzheitlichen Sinne gemeint sein könnte. Also es ist eigentlich eine schöne Geschichte von dieser Heiligen, die dann mit dem Naturwissen, mit dem Kräuterwissen die Heilung der Menschen vollbracht hat und dann, ja, wie gesagt, aber genau mit diesem ganzen Kräuterwissen und der praktischen Anwendung der Kräuter wäre sie wahrscheinlich ein paar hundert Jahre später auch als Hexe verurteilt worden. Oder zumindest nach 1130, nach dem Konzil von Clermont. Denn was ist da passiert? Die ganzen, nach auch der ersten Klostergründung im 6. Jahrhundert, war das eine große Tradition, dass in den Nonnen- und Mönchsklöstern die Menschen Heilung gefunden haben. Sie konnten da wie in so eine Art, auch vielleicht Krankenhaus jetzt übertrieben, aber zumindest in so eine Pflegeanstalt. Die konnten dann hinkommen in diese Klöster und die Klöster hatten ja ihr Kräuterwissen, hatten auch sehr viel Wissen aus der Antike noch und aus auch arabischen, afrikanischen, römischen Quellen. Also da war ein, vielleicht sogar ein asiatisches, indisches, man weiß nicht. Also es war ja früher auch weltumspannend, die Römer waren ja auch überall, mehr oder weniger. Und dieses Wissen wurde erhalten und aufgeschrieben und weitergegeben in den Klöstern und wurde wirklich zum Wohle der Menschen angewandt. Viele hundert Jahre lang, bis dann ins 12. Jahrhundert, bis 1130 im Konzil von Clermont festgelegt wurde, dass Heilkunde für Mönche und Nonnen verboten ist. Die Mönche und Nonnen sollen nicht mehr mit Kräutern und so weiter, Wildpflanzen, Pflanzenwissen heilen, denn ihre Hauptaufgabe ist es jetzt nur zu beten oder auch natürlich zu arbeiten, ne, zu ora labora und sich auf ihren, ja, auf ihren Glauben zu konzentrieren, auf das Beten, auf die Heilung im Himmel und nicht die Heilung auf Erden. So interpretiere ich das, warum man sich das so überlegt hat. Dass die vielleicht gedacht haben, die sind zu sehr stark abgelenkt vom diesseitigen Heilen, dass sie keine Zeit haben für das Seelenleben und das Seelenheil im Jenseits. I don't know. Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall dieses Konzil. Und wenn ihr jetzt denkt, so Hildegard von Bingen, die berühmte Kräuterheilerin, die ja auch Äbtissin war, die war eine der letzten Vertreterinnen dieser Gattung, kräuterheilkundige Nonne. Sie hat nämlich im 12. Jahrhundert gelebt, um dieses Konzil herum. Und sie war tatsächlich noch eine, die dieses alte Wissen hatte und auch angewandt hat und zum Glück für uns im späteren Jahrhunderten auch aufgeschrieben hat. Und heute findet man ja immer noch natürlich moderne Übersetzungen und Adaptionen und Heilen nach Hildegard von Bingen und Kräuter nach Hildegard von Bingen und Steine nach Hildegard von Bingen und weiß ich nicht was alles Hildegard von Bingen. Aber dank ihr, weil sie sehr rege war im Aufschreiben, Publizieren, Reden halten, Vorträge halten. Es wurde viel, viel aufgeschrieben von ihr und weitergegeben, Gott sei Dank. Und witzig, Das ist das Wochenende drauf, jetzt nicht dieses Wochenende. Doch, ja, wenn ihr das hört am 1. September, dann ist es das Wochenende drauf. Da habe ich dann wegen meiner Phytotherapie-Ausbildung auch noch ein ganzes Wochenendseminar, was nur um Hildegard von Bingen geht. Ich bin sehr gespannt. Ja, und jetzt darf dieses alte Wissen jetzt in unserer Zeit, 2025, wieder aufleben. Wir dürfen uns wieder erinnern und all der Menschen gedenken, die dann später nach vielleicht diesem Konzil von Clermont verurteilt, ausgegrenzt und auch getötet wurden, weil sie eine Verbindung zur Natur und dem Heilwissen aus der Natur hatten. Und damit entlasse ich euch in den September. Habt einen schönen Start in den Monat des Herbstanfangs, in den Monat der kürzer werdenden Tage und erinnert euch an das Heilwissen, an die Naturverbundenheit und die Spiritualität und tragt es weiter. Das war Ninas Magie, zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.